Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
In der kommenden Woche erreichen wir zeitlich genau die Mitte zwischen Ostern und Pfingsten. Das Osterhalleluja ist noch nicht verklungen, aber es mischen sich auch raue Töne aus unserem Alltag dazwischen. Pastoralreferentin Julia Spanier ruft in der katholischen Morgenfeier die Botschaft von Ostern noch einmal in Erinnerung.
Wann beginnt der Tag und endet die Nacht? Wenn es nicht mehr dunkler werden kann, beziehungsweise schon wieder heller wird? Dabei ist die Sonne noch gar nicht zu sehen, jedenfalls für den Menschen, der noch in der Nacht ist. Eine andere Möglichkeit für das Ende der Nacht wäre der festgelegte Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, sehr klar und schwarz auf weiß als Uhrzeit in den Kalendern festgelegt. Natürlich hat sich auch der deutsche Staat eine gesetzliche Regelung überlegt, die die Dauer der Nacht mit einer Ruhezeit von 22 bis 6 Uhr festgelegt hat. Eine vierte, sehr individuelle Antwort wäre der Zeitpunkt des Weckerklingelns und das Ende des nächtlichen Schlafes. Ich weiß nicht, welche Antwort Sie präferieren, und sicherlich gibt es noch weitere Antwortmöglichkeiten. Ihnen, die Sie heute zuhören, wünsche ich einen guten Morgen und darf Ihnen versichern, dass die Sonne die Nacht heute schon so hell gemacht hat, dass man durchaus von Tag sprechen darf. Die Frage nach dem Ende der Nacht und dem Beginn des Tages beschäftigt Menschen schon eine lange Zeit. Auch im chassidischen Judentum findet sich eine Geschichte dazu.
Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Ist es, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Fragte einer seiner Schüler. Nein, sagte der Rabbi. Ist es, wenn man einen Apfelbaum von einer Birke unterscheiden kann? Fragte ein anderer. Nein, sagte der Rabbi. Aber wann ist es dann? Fragten die Schüler. Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns.
Die Antwort des Rabbi beleuchtet eine Seite der Nacht, die meine Antworten völlig außen vor lassen. Es geht ihm nicht um die Abwesenheit von Licht im physikalischen Sinn, sondern darum, was Nacht für Menschen bedeutet, nämlich Abgrenzung, Fremdheit, Angst, letztlich auch Lebensfeindlichkeit. Der Tag dagegen steht symbolisch für die Überwindung von allem, was trennt, Angst macht, ein schlechtes Miteinander prägt. Tag und Nacht sind eine Frage der Qualität, nicht der Quantität oder der naturwissenschaftlichen Nachweisbarkeit.
Yeah.
Irgendwo zwischen Nacht und Tag gibt es also diesen Mittelpunkt, der alles verändert, weil es heller wird. Wenn man von dieser Mitte spricht, dann kommen mir aber so viele Assoziationen dazu, dass die Eindeutigkeit nicht mehr erfüllt werden kann. Die politische Mitte zum Beispiel, die in den letzten Jahren deutlich in den Fokus gerückt ist, weil sie angefragt ist. Die mittleren Kinder kommen mir in den Sinn, denen eine besondere Rolle in den Familien zugesprochen wird. Die Mitte des Lebens, von der man spricht, wenn man zwischen 40 und 50 Jahren ist. Die Mitte ist die Hälfte, nicht extrem, ausgeglichen, harmonisch und ausgewogen. Mittelmaß mag dabei aber niemand gerne sein, denn den Wunsch, etwas Besonderes und Einzigartiges zu sein, geben uns im besten Fall schon unsere Eltern mit. Dem kann man aber auch im Mittelmaß gerecht werden, wenn man die Kunst des Mittelmaßes einübt, und das ist oft gar nicht so einfach. Die innere Mitte ist so etwas wie die Wasserwaage in einer Person, die dafür sorgen will, ein möglichst zufriedenes und glückliches Leben führen zu können. Mit fortschreitender Lebenserfahrung merkt man, dass das Leben eher wie eine Wippe ist, in dem es auf und ab geht und manchmal sogar eine Ausgeglichenheit erreicht werden kann. Ohne eine Mitte wippt aber keine Wippe. Die Mitte arbeitet wie ein roter Faden für das eigene Leben, stabil und ein echter Rückhalt in Krisenzeiten. Die Verhinderung des Abhebens in den Hochphasen, eine Leitschnur in Zeiten der Unsicherheit und Suche. Wie kann man so eine Mitte erlangen? Was hilft dabei? Der heutige Sonntag markiert die Mitte zwischen Ostern und Pfingsten. In der Osternacht wird mitten in der Nacht eine Kerze in die dunkle Kirche hineingetragen. Für die Menschen in der Kirche wird so sinnlich erfahrbar, dass Jesus durch seine Auferstehung den Tod durchbrochen hat, so wie die kleine Flamme die Dunkelheit wegnimmt und so der Nacht den Schrecken. Das Halleluja wird gesungen und der Klang will sich breit machen in den Herzen der Menschen, die ganz genau wissen, dass der Alltag wiederkommen wird, in dem oft wenig Halleluja und viele andere Melodien durcheinander ertönen. Das sind raue Töne. Die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten, im Sudan und an vielen anderen Orten dieser Welt. Die Machtspiele von Autokraten, die mit dem Leben von so vielen Menschen spielen und deren Handlungen nicht nachvollziehbar sind. die Sorgen um den Lebensunterhalt und eine drohende Armut, die durch die gestiegenen Preise stetig wachsen. Die privaten Nöte und Ängste, die Fragezeichen, die beim Blick in die Zukunft auftauchen. Heute, vor 40 Jahren, tönte es auch sehr rau und dieser Ton hat zumindest die europäische Welt ganz schön erschüttert. Heute jährt sich die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zum 40. Mal. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es den Menschen damals ging. Ich war zu diesem Zeitpunkt wohlbehütet im Bauch meiner Mutter. Aber es hat sich wohl etwas bewegt, nachhaltig, bis heute. Die Menschen haben erfahren, wie schnell es gehen kann, dass die Welt aus den Fugen gerät und man die Mitte verliert, weil alles erschüttert ist, was Sicherheit war. Man erzählte mir, dass da Fragen waren wie: Was kann man noch essen und trinken? Wie sicher sind die Atomkraftwerke in Deutschland und im Grenzgebiet? Welche Krankheiten oder anderen Folgen hat dieses Unglück? Auf was kann ich mich noch verlassen, wenn ich mein Leben so glücklich wie möglich leben möchte? Was gibt mir Sicherheit? Und wie bewahre ich die positiven Eindrücke vom Leben, wenn doch so schnell etwas geschehen kann, was dieses Schöne, Klingende überdeckt? So viele raue Klänge, die das Halleluja von Ostern sehr leicht in den Hintergrund rücken und uns eher ratlos lassen, wie die Menschen zur Zeit Jesu, die eine Erklärung für das leere Grab gesucht haben. Die Mitte zwischen Ostern und Pfingsten sagt aber auch, dass noch vieles vor den Jüngern liegt, von dem sie bisher keine Ahnung haben. Irgendwie ist ein Weitergehen möglich. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich vergewissern, dass sie schon einmal eine dunkle Zeit durchgestanden haben. Was trägt durch eine Nacht hindurch? Wie und wo konnte ich vielleicht bisher schon einen neuen Anfang erkennen? So viele Geschichten von Treffen mit dem auferstandenen Jesus gibt es gar nicht in der Bibel. Da ist es dann schon eine schwierige Entscheidung, welche Bibelstellen man auswählt an den Sonntagen nach dem Osterfest. Heute fiel die Wahl auf eine Perikope aus dem Johannesevangelium, die sich vermutlich längere Zeit vor der Auferstehung Jesu zugetragen hat. Wenn man dieses Evangelium aber mit dem Wissen um die Auferstehung hört, dann klingt sie besonders nach. Die Frage nach der Mitte wird dabei nicht direkt thematisiert, dennoch meine ich, dass sie herauszulesen ist.
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Zunächst spielen die Gleichnisse, die Jesus erzählt, im bäuerlichen Umfeld. Wie das mit dem Hüten von Schafen ist, ist den Menschen geläufig, von Gott als Hirte zu sprechen ebenfalls. Soweit ist diese Bibelstelle also keine besondere Herausforderung für die Menschen. Eine wichtige Rolle in der gehörten Bibelstelle nimmt aber auch die Türe ein. Türen haben eine Scharnierfunktion und gleichen somit dem, was man von der Mitte auch sagen kann. Türen trennen drinnen von draußen und verschiedene Räume voneinander. Sie sind unterschiedlich schwer zu öffnen und zu schließen. Sie können bewacht oder unbewacht sein. Wenn ich eine Türe öffne und über die Schwelle gehe, dann kann das ein erster Schritt in das bisher Verborgene sein. Eine Tür steht häufig auch für einen Übergang, einen Neuanfang. So manche Tür hat sich in meinem Leben schon geschlossen, manche ging unerwartet auf. Und das wird auch in Zukunft so sein. Manchmal gehe ich dann neugierig durch eine Tür ins Unbekannte, manchmal bange und ängstlich. Mal bin ich voller Vorfreude und kann es kaum erwarten, mal bin ich zurückhaltend, abwartend und vorsichtig. Geschlossene Türen sind immer spannend, weil man nicht sicher sein kann, was einen dahinter erwartet. Jesus spricht im Evangelium aber nicht von irgendeiner Türe und beschreibt das Material oder so. Er spricht von sich selbst als Türe, und zwar als Eingangsmöglichkeit zur Fülle des Lebens. Wer jetzt so ein bisschen im Hinterkopf hat, was Jesus den Menschen durch seine Botschaft so alles an ethischen Maßstäben mitgegeben hat, weiß auch, dass der Gang durch diese Türe sicher nicht unmöglich ist, aber schon auch herausfordernd sein kann. Unmöglich ist es auch deshalb nicht, weil Jesus nicht nur die Türe ist, sondern auch der, der uns sicher zur Türe und durch diese Türe hindurch bringt, weil er vorlebt, wie es gelingen kann. Nämlich in der Begegnung mit anderen Menschen, in einer Begegnung auf Augenhöhe. Wenn Jesus den Blinden fragt, was er für ihn tun kann. Wenn Jesus Zeit mit Menschen verbringt, die gerade Nähe brauchen. Gelingen kann es auch, wenn man Wegstrecken gemeinsam zurücklegen kann, wie Jesus zum Beispiel mit den Emmaus-Jüngern. Gerade dann gemeinsam unterwegs zu sein, wenn es schwierig wird und man Angst vor dem Weitergehen hat. Aber auch dann, wenn man sehr glücklich ist und die Freude teilen will. Gelingen kann es dann, wenn echtes Zuhören erlebt wird, wenn getroffene Entscheidungen gemeinsam getragen werden oder wenn etwas heiler werden kann, weil die richtigen Worte zur richtigen Zeit gesagt wurden. Jesus lässt seine Jünger mit ihm mitgehen und ihn selbst erleben, damit sie nachahmen können, was sie erleben. So wird er zur Tür zur Fülle des Lebens. Leben in Fülle. Das klingt nach Wohlbefinden, nach einer Stillung aller Bedürfnisse, nach wunschlos glücklich, nach Zufriedenheit ohne eine Einschränkung. Leben in Fülle, das ist absolut erstrebenswert. Erfülltes Leben ist dabei aber nicht so wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Für mich ist bei solchen Essensangeboten die Gefahr groß, dass man viel zu viel isst von den Leckereien, die angeboten werden. Schließlich hat man ja einen Preis bezahlt und nun darf man genießen, solange etwas auf dem Buffet ist. Die Folgen sind übel, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei solchen Buffets ist für mich der Grad, wann ich noch maßvoll bin und wann das Maß voll ist, ziemlich schmal. Aber kann uns diese Fülle, zu der uns Jesus als Türe führen möchte, auch zu viel werden? Ich denke, dass wir das, was Jesus mit Fülle meint, in unserem menschlichen Denken gar nicht in Gänze umfassen können und das ist auch gar nicht notwendig. Gott legt in uns selbst an, was unser Leben erfüllt. Wenn wir nach dem Leben in Fülle suchen, dann dürfen wir ganz nah anfangen, nämlich in uns. Was sind gerade meine Bedürfnisse und was würde mir dabei helfen, sie zu erfüllen? Wo kann ich mit meinen Talenten dabei helfen, die Bedürfnisse von anderen Menschen ins Wort zu bringen und wo kann ich einen Teil dazu beitragen, die Bedürfnisse zu stillen? Wenn wir mit unserem Leben eine Antwort auf diese Frage versuchen, dann schaffen wir eine gute Grundlage für die Fülle des Lebens, denn ein bisschen von der Fülle dürfen wir hier auf Erden schon erleben. Ich hoffe sehr, dass Ihnen mindestens ein Moment in den Sinn kommt, für den Sie von Herzen dankbar sind, weil er erfüllt war.
Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt, niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir.
Ist es nicht wunderschön, heute in der Mitte zwischen Ostern und Pfingsten von der Fülle zu hören? Wir können den Wert der Mitte entdecken, die uns deutlich macht, da warten noch Erfahrungen der Lebensfülle auf uns, hier auf Erden und dann bei Gott. Gottes Segen möchte ich uns für unseren Weg zusprechen, mit einem Segensgebet aus Afrika. Gott segne uns und erfülle unsere Füße mit Tanz und unsere Arme mit Kraft. Gott erfülle unser Herz mit Zärtlichkeit und unsere Augen mit Lachen. Gott erfülle unsere Ohren mit Musik und unsere Nase mit Wohlgerüchen. Gott erfülle unseren Mund mit Jubel und unser Herz mit Freude. Gott schenke uns immer neu die Gnade der Wüste, Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. Gott gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Es segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.